Ob Unternehmen oder Einzelpersonen, wir wollen ja nachhaltig sein und sind es trotzdem irgendwie nicht. Und gerade in Unternehmen wissen wir bei vielen Themen, sicher nicht bei allen, was richtig wäre. Doch müssen wir dennoch intern aktiv dafür werben, müssen mühsam darauf achten, alle Stakeholder mitzunehmen. Und wenn man uns persönlich fragt, ordnen wir uns selbst oft als ganz besonders nachhaltige Personen oder auch als nachhaltige Unternehmen ein. Aber wenn wir dann mal ganz genau hinschauen, dann wird uns schon schnell bewusst, wie viel Impact da oft eigentlich noch möglich wäre. Und natürlich stresst uns diese ganze Nachhaltigkeit auch, und zwar sowohl uns als Individuen, wie uns auch als Organisationen und Unternehmen. Denn wir haben ja auch noch mit den Folgen von Corona-Krise und von Energiekrise zu tun. Und da erscheint uns die Klimakrise vielleicht ein bisschen fern, vielleicht nicht mehr ganz so wichtig. Und die Ursache für all diese Dissonanzen, die sind ja häufig schon in der Psychologie zu finden. Und genau darüber wollen wir heute in Säen Grüne Wiese mal sprechen. Und ich bin ganz sicher, das wird eine hochinteressante Folge.
Grüne Wiese, der Podcast von Säen. Consulting by Utopia. Euer monatlicher Einblick in nachhaltiges Unternehmertum.
Und damit herzlich willkommen bei Säen Grüne Wiese. Ich bin Andreas Winterer, Senior Advisor und Podcaster bei Säen Consulting bei Utopia. Mit meinem heutigen Gast spreche ich zusammen mit meiner Kollegin Dr. Maike Gebhardt, Geschäftsführerin bei der Utopia GmbH und langjährige Expertin für Nachhaltigkeitskommunikation. Sie ist außerdem verantwortlich für unsere eigenen Utopia-Studien zum Thema, wie VerbraucherInnen beim nachhaltigen Konsum ticken. Und sie bereitet da unter anderem auch die kommende Utopia-Studie 2024 vor. Und gemeinsam sprechen wir heute mit unserem Gast, dem Diplompsychologen Stefan Grünewald. Er ist unter anderem Bestsellerautor und Mitbegründer des renommierten Rheingold-Instituts. Er hat Bücher geschrieben, die zu Bestsellern wurden, und die haben Titel wie Die erschöpfte Gesellschaft, warum Deutschland neu träumen muss, oder Wie tickt Deutschland, Psychologie einer aufgewühlten Gesellschaft. Und wohl unter anderem deswegen gilt Stefan Grünewald sozusagen als Psychologe der Nation. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er heute bei uns zu Gast ist. Hallo Maike, hallo Herr Grünewald, beziehungsweise hallo Stefan.
Hallo Maike, hallo Andreas.
Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie da sind. Das Rheingold-Institut ist ja in der Branche als Marktforschungsinstitut für qualitativ-psychologische Wirkungsforschung sehr angesehen. Du hast schon mehrfach mit dem Institut das Thema Nachhaltigkeit beachtet, zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit bei Finanzen oder auch bei der Betrachtung, welche Auswirkungen Corona auf die Nachhaltigkeit hatte, worauf wir später auch nochmal genauer zu sprechen kommen. Meine erste Frage wäre aber, wie hat sich denn das Rheingold-Institut im Bereich der Nachhaltigkeitsforschung eigentlich etabliert und positioniert?
Also wir hatten schon relativ früh Berührungspunkte, weil wir schon seit mehr als 30 Jahren für Werner und Merz, für den grünen Frosch, arbeiten und haben uns da in Untersuchungen, was so das Markengeheimnis, die Faszination des Froschs ist, immer auch schon mit ökologischen Themen, mit Erfolgsfaktoren von Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Ich habe jetzt in meinem letzten Urlaub von dem Inhaber und Geschäftsführer, dem Reinhard Schneider, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, Die Ableckungsfalle, über die versteckten Tricks der Ökologiebremser, weil er selber eine missionarische Gestalt ist, die in der Branche für nachhaltige Standards kämpft und dieses ganze Greenwashing auf wunderbare Weise in seinem Buch auch entlarvt und aber auch einen produktiven Ansatz setzt, wie man wirklich zu einem nachhaltigen Wirtschaften und Konsum kommen kann.
Sie sind ja Psychologe. Irgendwann haben Sie sich mal dazu entschlossen. Was war denn eigentlich da der Auslöser? Ist jetzt ein bisschen lang her, aber dennoch, warum macht man eigentlich Psychologie?
Also ich glaube, Psychologie hat immer auch damit zu tun, dass man in seiner eigenen Entwicklung Momente gehabt hat, wo man sich oder die Welt nicht verstanden hat. Es ist immer ein Versuch der Selbstbehandlung. Also ich wollte, wenn ich so meine Berufswünsche zurückverfolge, ich wollte zuerst Priester werden. Das hatte ja auch schon was mit einer gewissen Seelsorge zu tun. Dann wollte ich Archäologe werden. Da ging es auch sozusagen um das Tiefschürfende, was ich als Tiefenpsychologe weiter kultiviert habe. Aber es hat mich immer interessiert, wie hängen Liebe und Verrat zusammen, wie kommt es zu seltsamen Wendungen im Leben, warum ist das Leben so, wie es ist. Und das mache ich aber bis heute mit Begeisterung, legt mich ab und zu auch selber auf die Couch, weil man ja als Psychologe auch immer Gefahr läuft, betriebsblind zu werden. Und es ist, finde ich, ein spannendes Berufsfeld, gerade bei Rheingold. Wir machen im Jahr fast 200 Forschungsprojekte für unterschiedliche Märkte, für gesellschaftliche Institutionen und kommen immer wieder den geheimen Sehnsüchten, den tieferen Ängsten und den Verhaltensmechanismen auf die Schliche.
Und wer sind denn da typische Kunden beim Rheingold-Institut eigentlich? Und was wollen die so typischerweise wissen?
Also ich fange nochmal an bei dem grünen Frosch. Also da ging es um die Frage, ja, was ist so die Faszination? Warum putzen die Menschen mit Frosch? Und das war damals auch eine unserer spannendsten Studien, weil wir in dieser Studie rausbekommen haben, dass es beim Putzen gar nicht nur um Sauberkeit geht, sondern man kommt über das Putzen in einen dramaturgisch wichtigen Prozess. Also man putzt manchmal gar nicht, wenn die Wohnung dreckig ist, sondern wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass man in anderen Lebenskontexten keine klaren Verhältnisse herstellen konnte, keinen reinen Tisch machen konnte. Und in diesen privaten Bodenoffensiven hat man mitunter das Gefühl, sehr handlungsmächtig zu sein. Und die Putzmarken unterscheiden sich weniger im Hinblick auf ihre Sauberkeitsleistung, sondern über das Prozessbild, was sie offerieren. Also der General sagt, ne, du musst generalstabsmäßig putzen, der häusliche Kleinkrieg ist wichtig, du darfst da keine Gefangenen machen, du musst dir die Sporen verdienen. Der Meister Propper sagt, ganz so martialisch muss es gar nicht ablaufen, ein properes Blendwerk genügt, der Oberflächenglanz, außen hui, wie es in der Ecke aussieht, ist egal. Da spielen natürlich auch die Symbolfiguren der Marken eine gewisse Rolle. Der Meister Propper hat so diese glatt polierte Glatze, das ist sein Glanzversprechen. Andererseits trägt er so ein Muscle-Shirt, hat einen Ohrring, das verleiht ihm so den dezenten Charme eines Schiffsschaukelanhalters. Und man weiß, also ganz so sauber, koscher muss es auch nicht sein. Frosch war erfolgreich, weil Frosch gesagt hat, ich stehe für eine entspannte Art des Putzens. Mein Wappentier, die grüne Kröte, lebt im Tümpel und eine gewisse Modrigkeit gehört eigentlich zum natürlichen Wohnumfeld hinzu. Du musst gar nicht akribisch alles sauber machen, du kannst auch 5 Grad sein lassen. Also die Lizenz zum Schlendrian, zum entspannten Putzen ist eigentlich das Wirkgeheimnis. Und jetzt kommt die Nachhaltigkeit ins Spiel, weil Frosch sagt, du brauchst auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du nicht so akribisch zum Lappen greifst. Du machst ja die Umwelt sauber und eine saubere Umwelt ist wichtiger als eine saubere Wohnung.
Finde ich ganz erstaunlich und ich finde es jetzt ein bisschen erschreckend, dass ich General-User bin, ja, also der Allzweckreiniger, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, aber ich habe natürlich auch Froschdinge, ja, aber was sagt das über mich aus, dass ich General benutze, denke ich hier gerade.
Ich frage mich, was sagt es darüber, was sagt es über unsere Realität aus, dass sie alle männliche Namen haben, obwohl doch leider Gottes das Putzen immer noch überwiegend in Frauenhand ist, das finde ich auch mal spannend.
Das ist eine spannende Frage. Sozusagen die Ergänzung, die da scheinbar eine gewisse Rolle spielt. Aber wenn man es als Prozess sieht und wenn früher, das hat sich ja mittlerweile doch weit, nicht weit geht, aber annähernd egalisiert, wenn früher die weiblichen Protagonisten zum Lappen oder zum Schrubber gegriffen haben, Putzen war ja auch immer dann so eine Aufforderung zum Tanz. Und dann war der Tanz oder der choreografische Prozesspartner in der Regel dann der General, der Meister Propper oder der Frosch, der, wenn man ihn hier an die Wand weist, wirft, vielleicht zum Prinzen auch wird. Eine kleine Ergänzung uns ist dieses Phänomen, dass Putzen ein Verlagerungsangebot ist, auch nochmal sehr stark in der Corona-Zeit aufgefallen. Also wir waren in der Corona-Zeit ja von unsichtbaren Feinden umgeben, die Viren, die konnten wir nicht riechen, nicht sehen, nicht schmecken. Das weckte große Ohnmachtsgefühle und die Menschen haben in der Corona-Zeit ihre Ohnmacht bekämpft, indem sie erstmal gehamstert haben, aber dann haben sie sehr schnell im Frühjahr einen martialischen Frühjahrsputz hingelegt und haben die sichtbaren Feinde zur Strecke gebracht und haben sich sozusagen vor Augen geführt, dass sie doch nicht wehrlos sind, dass sie was ausrichten können. Und Werner und Merz, also die Froschfrauen und Männer, erzählten damals, sie kommen mit der Produktion gar nicht hin, weil so eklatant viel geputzt wurde.
Finde ich ja unglaublich. Ich habe in der Küche hier weiße Möbel, die denen man ansieht, wenn sie nicht lange nicht gereinigt wurden, und man sieht es ihnen an. Und tatsächlich die linke Hälfte, die ist weiß, das ist noch aus der Corona-Zeit. Und dann hatte ich solche Schmerzen im Arm, weil ich es gemacht habe, dass ich dann aufgegeben habe. Aber wie sind Sie denn zur Nachhaltigkeit gekommen? Ist das eher zufällig passiert, weil Frosch einfach Kunde war in irgendeiner Form oder waren Sie da selber schon in irgendeiner Weise interessiert?
Also es gibt ja immer so persönliche Erfahrungen, die einen sensibilisieren. Also ich heiße Grünewald und habe natürlich damals auch mit dem Waldsterben, das hat mich politisch auch wachgerüttelt und dachte, es kann doch nicht sein, dass die schönen Wälder sterben. Eine andere Erfahrung, die mich geprägt hat, ich bin ein Freund des Mittelmeers und ich schwimme und bin ständig so von einem Plastikglibber umgeben. Also tauche ins Wasser ein und merke, da schwimmen Tausende von Plastiktüten. Und das sind so Momente, wo wirklich greifbar wird, dass sich was verändert. Ich habe jetzt privat seit 10 Jahren auch ein reines Elektroauto und da merkt man auch, also es sind ja nicht nur altruistische Motive, die jemanden zur Nachhaltigkeit bringen. Also bei dem Elektroauto schätze ich, sag mal, dass man durch die Wirklichkeit gleitet. Ich höre gern klassische Musik. Diese Außengeräusche sind wunderbar abgedämmt und an der Ampel lässt man durch die enorme Beschleunigung auch jeden Sportwagen stehen.
Aber gibt es denn sonst noch was außer Elektroauto und natürlich Ihrem Einsatz in der Marktforschung, wo Sie sagen, da haben Sie Berührungspunkte zur Nachhaltigkeit oder da leben Sie nachhaltig? Also zum Beispiel als Vortragsreisender sind Sie wahrscheinlich auch sehr oft unterwegs. Haben Sie da irgendwie was bei sich selber geändert?
Also ich merke, dass ich weniger fliegen. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich fliege gar nicht mehr, weil ich habe eine Patchwork-Familie, 4 Kinder und manchmal ist es dann doch kommoder, wenn man einen Termin in München oder so hat oder in Hamburg sich in den Flieger zu setzen. In der Regel nutze ich aber die Bahn, die auch ein Kunde von uns ist und das hat auch was Entspannendes, wenn man da im sozialen Fluidum im Zug sitzt und aus dem Fenster gucken kann oder mit wildfremden Leuten ins Gespräch kommt oder sich einen Kaffee. Ich sitze auch gern im Speisewagen und lass mich bedienen oder trinke da einen leckeren Kaffee. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist auch sehr entspannend, weil das immer so knapp 20 Minuten sind, die man nach der Arbeit so eine Art Dekompression betreiben kann. Und ich habe das Glück, dass ich durch viele grüne Wiesen und schöne Flure fahren kann. Also ich muss nur 3 Straßen überkreuzen, ansonsten fahre ich nur durch Parklandschaften. Und das hat doch was sehr Entspannendes.
Du hast eine Reihe von Büchern geschrieben, so. Andreas hat es eben schon erwähnt, Deutschland auf der Couch oder wie tickt Deutschland? Den Satz mag ich gern. Wir sprechen immer, wie ticken die bewussten Konsumenten. Aber jetzt würde mich mal interessieren, das Buch ist von 2019. Wie tickt denn Deutschland eigentlich? Und auch gleich nachgeschoben, wie tickt denn Deutschland in Sachen Nachhaltigkeit?
Also ich fange mal bei dem Thema Nachhaltigkeit an. Also wenn wir mit den Menschen in den 2-stündigen Tiefeninterviews, die wir durchführen, über Nachhaltigkeit reden, dann merken wir, dass die zum Teil glasige Augen kriegen und Nachhaltigkeit ist mit einem Wunsch verbunden, der fast schon persönlich egoistisch ist. Die Welt, wie ich sie seit Kindertagen kenne, soll so bleiben, wie sie ist. Also Nachhaltigkeit ist erstmal für die Menschen kein ökologisches Ideal, sondern ein sehr persönliches Ideal, mit dem konservierenden Wunsch verbunden, dass die Welt, die mich umfängt, die mich stabilisiert, dass die konstant erhalten bleiben soll. Und das führt natürlich in eine Art Nachhaltigkeitsparadox. Wir können die Welt nur erhalten, wenn wir bereit sind, sie uns bzw. zu verändern, wenn wir bereit sind, unser Verhalten umzustellen und partiellen Verzicht zu üben. Das ist aber ungeheuer schwierig, weil die Menschen halt erstmal eine Bestandsgarantie haben wollen. Und damit bin ich so bei der aktuellen Wirklichkeitsbetrachtung. Also wir stellen in unseren aktuellen Studien fest, dass die Welt da draußen von den Menschen zunehmend als bedrohlich erlebt wird. Die ganzen Krisen haben eine Art Zombie-Qualität. Man hat das Gefühl, das sind ewige Wiedergänger. Die Krisen sind nicht tot oder klein zu kriegen. Egal, ob es jetzt Corona ist, was immer wieder aufflammt, die Klimakrise, die eigentlich so seit den 70er Jahren so langsam das Bewusstsein erreicht hat und die dann bei Flutkatastrophen doch wieder stärker ins Bewusstsein reinrückt. Der Krieg in der Ukraine, der Krieg jetzt im Gazastreifen, die Migrationsprobleme, der Rechtsruck und die Entzweiung in der Gesellschaft, all das beunruhigt die Menschen. Aber sie entwickeln eine Strategie, die wieder sehr viel mit dieser persönlichen Nachhaltigkeit zu tun hat. Sie ziehen sich in ihr privates Schneckenhaus zurück und spannen sozusagen einen Verdrängungsvorhang zwischen ihrer Eigenwelt und dieser bedrohlichen Welt da draußen. Und in dieser bedrohlichen Welt da draußen, da herrscht für die Menschen überhaupt keine Aufbruchsstimmung, da gibt es keinen Zukunftsoptimismus, sondern da ist eher so eine Art Endzeitstimmung. Also Olaf Scholz hat ja vor anderthalb Jahren von einer Zeitenwende gesprochen. Psychologisch betrachtet sind die Leute aber eher in einer Nachspielzeit. Sie hoffen, dass die Verhältnisse, die sie kennen, noch mal ein Jahr oder zwei Jahre aufrechterhalten werden können. Und dieser mangelnde Aufbruchsgeist führt wirklich dazu, dass man sich stark in der Gegenwart verschanzt. Der Retro-Trend, den wir im Moment haben, der recycelt so die 70er, 80er, 90er Jahre, füllt unser visionäres Vakuum und vermittelt uns Geborgenheits- oder Aufbruchserfahrungen, die wir in der Vergangenheit mal durchlebt haben, die wir aber aktuell nicht durchleiden können und wollen. Also da wird im Moment sehr viel ausgeblendet. Wir haben das auch quantifiziert. 83% blicken immer noch zuversichtlich in ihr privates Leben, aber nur noch 23% haben eine Zuversicht im Hinblick auf das Leben da draußen, was Politik und Gesellschaft anbelangt.
Würdest du sagen, dass dieser mangelnde Zukunftsoptimismus auch damit zu tun hat, da draußen sind ja wahnsinnig viele Krisen, wie du beschrieben hast, und wenn man jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit schaut, mein Eindruck ist auch immer noch, es gibt immer noch keine positive Erzählung. Also es gibt ja keine Erzählung davon, dass vielleicht eine dekarbonisierte Welt auch einfach eine schönere Welt sein müsste, sondern eigentlich ist es so, okay, wir haben verstanden, wir dürfen nicht so weiterleben wie bisher. Also es ist immer sowas, wo man eher so die Schultern zusammenzieht und so ein bisschen runterrutscht und nicht zu sagen, cool, wenn wir durch diese Transformation durch sind, dann ist es eigentlich eine lebenswertere Zukunft, sondern erstmal ist es eine, die vermeintlich, also du hast eben selber gesagt, Verzicht bedeuten mag, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle denkt, Mensch, dann werden die Dinge teurer, kann ich mir das überhaupt noch leisten? Auch das in diesen Krisen löst ja Ängste aus. Also fehlt da was? Weil, also ich kann sagen, mir persönlich fehlt das. Ich bin so ein großer Freund des Buchs von Wuppertal-Institut, das haben die schon in den 90er Jahren geschrieben, Zukunftsfähiges Deutschland, wo die den Versuch gemacht haben, mal zu erzählen, wie könnte denn eine zukunftsfähige Gesellschaft aussehen? Aber in meiner Wahrnehmung fehlt das ja auch. Und dann kann man ja auch nur Zukunftsangst haben. Meinst du, dass das mit ein Grund ist?
Also es braucht diese produktiven Zukunftserzählungen, wo ich als Mensch das Gefühl habe, da bin ich Teil von, da habe ich auch was von. Im Moment sind die Menschen aber viel stärker mit einer Angstabwehr. Also sie spielen auf Halten und versuchen das, was bedrohlich ist, abzuwehren. Und wir merken, es gibt vier Angstkreise und das Thema Nachhaltigkeit oder das Thema Klimawandel ist erst der vierte, der äußerste sozusagen Angstkreis. Und die Menschen sind erst bereit, sich mit diesem Thema Nachhaltigkeit oder Klima auseinanderzusetzen, wenn die drei vorgelagerten Angstkreise beschwichtigt, befriedet sind. Der erste Angstkreis ist, es gibt eine große Angst vor der Ohnmacht, vor dem Autonomieverlust, dass ich wieder wie in der Corona-Zeit oder bei Kriegsbeginn in eine Situation gerate, in der ich das Gefühl habe, komplett handlungsunfähig zu sein. Das ist so der größte Störfall. Und wir haben ja eben schon die Verlagerungsbewegung beschrieben, aller Putzen, die dann aktiviert werden, um aus der Ohnmacht rauszukommen. Die zweite Angst, die wir erleben, ist die Angst vor der gesellschaftlichen Entzweiung. Die Menschen erleben, wie die Stimmung sich in der Gesellschaft radikalisiert, wie die Gruppen sich entzweien. Sie sind aber auch selber daran beteiligt. Wir merken, dieser Rückzug ins Schneckenhaus ist damit verbunden, dass man soziale Bollwerke bildet. Das heißt, die Menschen beschreiben uns, dass die Freundeskreise immer hermetischer werden, weil man all die Leute, die anstrengend sind, die eine andere politische oder wie auch immer geartete Meinung haben, die werden gnadenlos aussortiert. Und wir finden Solidarität eigentlich nur noch in diesen Blasen, in diesen Silos. Ich spreche seit einigen Wochen von daher immer von einer Silodarität, die die große Solidarität abgelöst hat. Und die dritte Angst ist die Angst vor dem Substanzverlust. Also man hat das Gefühl, das Land, das ist zunehmend marode. Man kann nicht mehr stolz sein. Die Verkehrsinfrastruktur ist desolat. Die Bundeswehr ist nicht einsatzfähig. Bei der Digitalisierung hinken wir hinterher. Der PISA-Schock zeigt, dass es mit der Bildung im Argen ist. Und selbst so Identitätssurrogate wie die deutsche Fußballnationalmannschaft, ganz gleich ob männlich oder weiblich, die scheiden mittlerweile in der Vorrunde aus. Also das ist so ein desolates Bild und führt wieder zu Sehnsüchten. Wie kriegen wir wieder die Substanz ins Land? Wie kriegen wir wieder Stolzmomente? Und das große Problem ist, dass das große Damoklesschwert Klimawandel gerät erst in den Blick, wenn diese drei Grundängste behandelt sind. Ich kann das mal am Beispiel des Heizungsgesetzes klar machen. Das Heizungsgesetz war so problematisch im letzten Sommer, weil die Regierungskommunikation verkannt hat, welche besondere Bedeutung die Heizung für die Menschen hat. Die Heizung ist sozusagen der persönliche Klimawandler. Und mit meiner Heizung kann ich so das Raumklima auf kalt oder warm stellen. Das gibt mir eine große Handlungsmacht. Wenn jetzt aber meine persönliche Klimawandlung dem globalen Klimawandel sozusagen überantwortet wird, dann habe ich erstmal die Sorge, ich verliere an Autonomie. Und jetzt sind wir wieder bei der produktiven Zukunftserzählung. In anderen Bereichen gelingt es ja wunderbar, den Menschen alle 4 oder 5 Jahre einen Modellwechsel schmackhaft zu machen. Ich denke an die Automobilbranche. Aber da ist die Erzählung eine andere. Da weiß man, ich habe ein noch komfortableres, noch schnelleres, noch dynamischeres Auto. Und da spare ich am Ende auch noch vielleicht Sprit und sogar Steuern. Und das wäre eine Erzählung, die man vielleicht beim Heizungsgesetz auch voran hätte stellen müssen und sagen, wir helfen dir dabei durch eine finanzielle Unterstützung, dass du einen neuen Typus von Heizung in deine Wohnung kriegst, die dir ermöglicht, noch mehr Steuerungsmacht zu haben. Und nebenbei sparst du auch noch Energie und Kosten und tust noch was für die Umwelt.
Mhm. Aber wenn das Klima jetzt im vierten Angstkreis liegt, was heißt denn das konkret? Also wenn das heißt, dass ich für Zustimmung zur Klimapolitik die anderen Kreise erstmal da die Probleme lösen muss, dann denke ich, holla, das ist ein dickes Brett und schlechte Chancen für die Klimapolitik. Aber ich habe noch eine andere Frage vorweggelagert. Wenn das denn im äußeren Kreis liegt, heißt das dann auch, dass das Thema für die Leute weniger wichtig ist? Weil wir stellen eigentlich fest, dass, wenn man die Leute fragt, ist der Klimawandel eine wesentliche Bedrohung der Menschheit? Das wird ja nicht negiert, also außer vielleicht von den 20%, die das immer negieren, sondern es geht eigentlich eher darum, dass man sagt, wenn man im Hinblick auf die Lösung, also so sind unsere Erkenntnisse, ist das Gefühl, da habe ich gerade andere Sorgen, die dem vorwegstehen. Also das heißt, demnach würden diese Kreise eher im Hinblick auf die Lösungsebene zum Tragen kommen, aber nicht im Hinblick auf die Akzeptanz, dass da ein Problem ist. Wie sind da eure Erkenntnisse?
Das deckt sich mit dem, was Sie gerade ausgeführt haben. Also eine überwiegende Mehrheit leugnet den Klimawandel nicht. Also das wird als Problem ernst genommen. Aber die Menschen haben das Gefühl, also gut die Hälfte sagt, es wird eigentlich schon genug getan. Und damit sind wir wieder bei der Selbstbezüglichkeit. Man will jetzt gerade in der multiplen Krisenwirklichkeit sich selbst und sein Schneckenhaus stabilisiert haben. Und dann rückt das Klimaproblem in eine weite Ferne. Das ändert sich aber in dem Moment, wo wie vor knapp 3 Jahren eine Katastrophe ungeahnten Ausmaß diese Klimakrise aus ihrer vermeintlichen Linearität herausholt. Also das ist auch ein wichtiges Erkenntnis. Die Krisen, die uns umgeben, haben eine unterschiedliche Seelenlogik. Also mit dem Krieg ist eine Eskalationslogik verbunden. Am Anfang hatten die Menschen, als der Ukraine-Krieg losbrach, die Sorge, das wird zum Flächenbrand, zum Weltkrieg. Unsere Welt geht sozusagen in einer atomaren Schlacht unter. Das hat die Menschen in den ersten Wochen total paralysiert, hat dazu geführt, dass man ständig Nachrichten konsumiert hat. Nach 6 Wochen hat man das aber versucht, weitgehend auszublenden und hat so eine Art Normalitätsbeschwörung gemacht. Also die Eskalationslogik, die kocht sehr schnell hoch, ist aber auf Dauer nicht haltbar. Der ständige Blick in den Kriegsabgrund, das kriegen die Leute nicht verkraftet und dann kommt es zu rigiden Verdrängungsmaßnahmen. Corona war mit einer exponentiellen Logik verbunden. Das heißt, in dem Maße, wie exponentiell diese Kurven, die Erreger hochgingen, schoss auch die Erregung hoch. Und es war eigentlich immer ein doppelter Kampf gegen die Erreger, aber auch gegen die Erregtheit der Mitmenschen, die sich dann gruppierten, wo so Glaubenskriege ausgetragen wurden. Das hat doch mal eine ganz andere Logik. Und damit bin ich jetzt beim Klimawandel. Der Klimawandel hat eine lineare Logik. Also das lineare Moment besteht darin, dass man das Gefühl hat, ja, in so und so vielen Jahren haben wir einen Temperaturanstieg von 1,5 oder 2 Grad. Im Vergleich zur Exponentialität oder der Eskalationslogik wirkt das seltsam beruhigend. Also wenn wir mit den Menschen über die Krisen reden, sobald wir beim Klima sind, gehen die so in eine entspannte Sitzposition und die Stimme beruhigt sich, weil man das Gefühl hat, das ist so wunderbar berechenbar und das ist so der Trugschluss. Es geht den Menschen da wie dem mythischen Frosch, ich meine jetzt nicht den Putzfrosch, sondern den Frosch, den man sozusagen ins kochende Wasser schmeißt. Er springt panisch aus dem Bottich. Wenn man den gleichen Frosch aber in einen Topf mit lauwarmem Wasser setzt und linear verkocht, lässt er sich verkochen.
Aber das macht einem ja eher alles, was du sagst, macht mir eher Sorge. Also ich meine, die Linearität ist ja das eine bei der Krise, so wie die anderen exponentiell sind. Die anderen können aber auch relativ kurzfristig wieder aufhören und die Klimakrise eben nicht. Das ist dann der Nachteil. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, alles, was du sagst, sind ja eher schlechte Nachrichten für die Klimapolitik. Was heißt denn das dann konkret? Was muss denn dann Klimapolitik machen, damit sie trotzdem noch eine Relevanz erzielt? Also ich habe gerade spontan gedacht, dann hoffe ich mal wirklich, dass es bei der Europameisterschaft für Deutschland gut läuft, weil wir kennen das. Also das hat einen Auswirkungen auf Wahlentscheidungen und anderes. Also das heißt, wenn wir bei der Europameisterschaft gut abschneiden oder jetzt vielleicht im Handball auch schon, dann ist das Rückenwind für die Ampelregierung im Hinblick auf Klimapolitik. Was anderes fällt mir da jetzt gerade nicht ein. Also jetzt mal Spaß beiseite. Was ist denn dann die Konsequenz? Was muss Politik tun, um Klimamaßnahmen dafür Akzeptanz zu schaffen, abseits dessen, was wir gerade schon über ein positives Narrativ der Zukunft gesagt haben?
Es gibt das positive Narrativ, was das Bewusstsein langfristig verändern kann. Es gibt natürlich auch aktuelle Ereignisse, ne, wenn es zu krisenhaften Zuspitzungen kommt, dann ist die Linearität durchbrochen und dann sind die Menschen wachgerüttelt und dann ist Klimakrise ein drängendes Problem. Das ist jetzt keine optimistische Botschaft. Wir wissen als
Psychologen... Das heißt, zynisch, wir brauchen noch ein Ahrtal, ne?
Ja, Veränderungen brauchen einen großen Leidensdruck und wenn der nicht da ist, dann passiert herzlich wenig. Ich will aber noch mal ein Positivbeispiel anführen. Wir haben uns bei Rheingold damals sehr stark mit dem Biotrend beschäftigt. Und Bioprodukte, das hat man vergessen, waren lange Zeit Ladenhüter. Also es hat sich überhaupt niemand für Bio interessiert. Man hatte das Gefühl, die sind A, teurer und B, hatte man so den Eindruck, die Biomöhre, die ist so im Vergleich zu einer gut gedüngten Möhre so etwas mickrig und armselig und schrumpelig. Also Bioprodukte standen für eine verschrumpelte Vernunftsaskese. Und dafür sollte man auch noch mehr zahlen. Und dann hat man es aber geschafft, kommunikativ und in der kommunikativen Dramaturgie, die Biomöhre anders darzustellen. Nämlich zu sagen, gerade weil die biologisch aufwächst, ist die viel rosiger, durchkrafteter, vitaler. Die schenkt dir eine ganz andere erektive Spannung und Lebenskraft. Und wenn du in die Biomöhre reinbeißt, dann kriegst du eine Vitalisierung, die du in eine andere Möhre nicht bekommst. Und das war so der Punkt, wo die Menschen auf einmal bereit waren, auf Bioprodukte zu setzen, weil sie da auch wieder den persönlichen Mehrwert von hatten.
Wenn ich mir so meine Umgebung anschaue, ich lebe natürlich ein bisschen in der nachhaltigen Blase, das ist ja ganz selbstverständlich, aber und ich rede jetzt über diesen Stichpunkt Autonomieverlust und Ohnmachtsgefühl, da sehe ich halt sehr viele Leute, die das eigentlich gar nicht haben, sondern die sich ganz im Gegenteil, die haben sich umgestellt und sagen, das sind die Schritte, die ich mache, ich stelle auf Ökostrom um und ich lebe bestimmte, beispielsweise vegane Lebensweise und ich mache dieses und jenes. Und eigentlich haben die, also ich beobachte da auch Ängste, die ich für übertrieben halte teilweise, aber eigentlich haben die einen positiven Lebensplan. Also man kann ihn doch eigentlich haben. Was unterscheidet denn die Menschen, die sagen, nee, ich räume jetzt um und in 10 Jahren bin ich klimaneutral? Wir hatten zum Beispiel den Herrn Gratzel auch ein Gespräch, der für sich selber gesagt hat, ich werde total umweltneutral werden und das ist ein Plan. Und wo ich mich halt manchmal frage, das ist doch die Vorlage, warum können wir sowas nicht, oder warum können einige Menschen das nicht als positives Bild für sich selber entwickeln? Oder was unterscheidet die Menschen, die es nicht können, von denen, die es halt einfach machen?
Also, wir nennen die engagierten Optimisten. Das sind so ungefähr 20% der Bevölkerung, die jetzt nicht in dieser selbstbezüglichen Abschottungsbewegung sind, sondern die wirklich eine Vision haben von einem anderen Leben und die bereit sind, da was für zu tun. Aber wenn wir, sagen wir mal, im tiefen Interview oder in einer Gruppendiskussion mit den Menschen sprechen, dann merken wir, die sind mit ihrem Alltagselend beschäftigt. Ne? Wie kriege ich die Kinder groß? Ne? Was bringe ich auf den Tisch? Wie komme ich mit den hohen Mieten klar? Ne? Wir haben viele Studien zum Einkaufsverhalten gemacht und man merkt jetzt, die Inflation frisst sozusagen das Urlaubsbudget auf. Das heißt, das ist ja auch ein Teil der Lebenswirklichkeit und darum ist es wichtig, dass zum Beispiel auch die Discounter anfangen, so Bio-Segmente oder nachhaltige Standards einzuführen, um auch den Menschen, die nicht die seelischen, zeitlichen und finanziellen Ressourcen haben, auf den Geschmack zu bringen.
Das finde ich einen ganz guten Punkt. Auf dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis haben wir gemeinsam mit Rewe und der GfK deren neue Studie diskutiert und die haben ja ganz gezielt mal Korrelationen eben gebildet und geguckt, wer ordnen sich die Menschen einer Gruppe zu, die sagt, ich kann mir fast alles leisten oder eher einer Gruppe, die sagen, ich komme ganz gut zurecht oder einer dritten, die sagen, ich kann mir eigentlich fast gar nichts mehr leisten. Und letztere hat halt unheimlich zugenommen seit 2022. Jetzt dreht sich's ein bisschen. Und da konnte man eben sehr klare Korrelationen sehen, wie stark Menschen wirtschaftlich unter Druck geraten und es damit für sie auch einfach schwieriger wird. Und das auch so ein bisschen dann das Credo war, letztlich muss der Handel mit, ne, du hast gerade jetzt die Discounter genannt oder eben die Einzelhändler so, mit günstigen Preiseinstiegsmarken, mit Eigenmarken dem entgegenkommen, statt dass man einfach nur kopfschüttelnd am Spielfeldrand steht und sagt, naja, die wollen alle nicht mehr, sondern viele haben auch gerade andere Sorgen. Also das war da so ein bisschen die Essenz.
Ich sehe als Kulturpsychologe auch ein großes gesellschaftliches Problem darin, dass viele Themen rund um die Nachhaltigkeit privatisiert worden sind. Also
ja, ne, absolut.
Ich als Einzelner bin dafür verantwortlich und werde auch von anderen angegriffen oder habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich noch Diesel fahre, wenn ich noch Fleisch esse, wenn ich noch in den Flieger steige. Es entsteht dadurch meines Erachtens so eine große Verschämtheit und Verdruckstheit. Und wir haben jetzt keinen freudigen Elan, wir kämpfen für eine, oder wir marschieren in eine nachhaltige Gesellschaft, sondern jeder guckt für sich und argwöhnisch, was macht der andere. Das ist aber kein produktives Klima. Und wir kommen aus dieser Verdruckstheit, aus dieser Verschämtheit, die ja letztendlich, wenn man sich die aktuellen Karnevalsreden mal anguckt oder zum Teil auch Stoßrichtungen bei bestimmten Demonstrationen, dass diese Verschämtheit führt ja dazu einer Gegenbewegung. Ne? Wir wollen jetzt noch mehr Fleisch essen und wir lassen uns das den Mund nicht verbieten, wir gendern nicht und fahren jetzt erst recht Diesel. Das ist ja sozusagen die Verschämtheit, führt auf der einen Seite zu einer Bereitschaft, von einer gewissen Angst getrieben, sein Verhalten umzukehren. Dieser Verzicht führt aber dann auch dazu, dass man, wenn man ja selber verzichtet hat, zum Teil die anderen, die das nicht getan hat, abstraft oder die tadelt. Und ich glaube, es gibt zwei Auswege. Entweder gelingt es uns, so eine freudig-lustvolle Stimmung zu evozieren, wo der Einzelne bereit ist, mitzumachen, weil er davon was hat. Oder man arbeitet mit Verboten. Also dann ist es kollektiv abgesichert. Also Verbote führen erstmal zu einem anti-autoritären Aufschrei. Niemand will Verbote. Aber wenn das Verbot dann ausgesprochen ist, Tempo 100, dann halten sich in der Regel alle dran. Und psychologisch interessant ist, dass mit dem Verbot dann langfristig eine Entlastung erlebt wird, weil ich muss nicht ständig gegen meinen inneren Schweinehund kämpfen. Ich ärgere mich nicht ständig über die anderen, die schneller als 100 fahren und sich nicht ans Tempolimit halten oder an das freiwillige Tempolimit halten. Das schafft auch nochmal eine Beruhigung. Und ich glaube, dann ist auch der Staat zwar der Buhmann, aber er ist auch die Verantwortung und er reguliert dann. Und ich glaube, das sind so zwei Auswege, dass man überlegt, aha, welche Sachen sind uns wirklich so wichtig, dass wir sie verbieten. Dann müssen sich auch alle dran halten. Das entspricht auch einer kulturellen Idee der Gerechtigkeit. Oder wir sagen, das ist jetzt nicht so wichtig, dann brauchen wir aber auch nicht verschämt, diese Dinge zu tun.
Wir sind ja alle schon ein bisschen älter, wie wir hier in der Runde sind. Ich glaube, das darf ich sagen, ohne dass ich sehr gepunished werde dafür. Und haben deswegen ja auch den Beginn der grünen Bewegung sozusagen live miterlebt. Und ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber ich habe das sehr klar in Erinnerung, dass Grün damals ja fast wie Terrorismus behandelt wurde. Das Ganze hat sich schon sehr stark verändert. Ist klar, wir haben inzwischen zum zweiten Mal grüne Regierung. Und zugleich ist es aber so, also wenn wir darüber reden, die Verlagerung der Pflicht sozusagen zur Nachhaltigkeit in den privaten Raum, das belastet uns ja, aber es gab ja einen Grund dafür, warum das so passiert ist, nämlich weil die Politik, obwohl Kenntnisse darüber herrschen, dass das Problem des Klimawandels früher oder später auf uns zukommen wird, halt einfach nicht mit irgendwelchen Maßnahmen reagiert hat. Also Verbote irgendwelcher Art haben nicht stattgefunden oder Systeme wie zum Beispiel der Grüne Punkt waren halt jetzt nicht die Systeme, die wirklich gut funktioniert haben, aber sie haben halt immerhin einige Leute ins Boot geholt. Und jetzt haben wir aber irgendwie die absurde Situation, dass wir Grüne in der Regierung haben und das eigentlich alles ganz gut werden könnte, jetzt mal nur aus rein nachhaltiger Sicht. Und zugleich haben wir aber eine Gegenbewegung, aus gefühlt, also für mich so ein bisschen gefühlt aus dem Volk heraus, die stärker ist als je zuvor, wo Beispiel sich ein Hass gegen Einzelpersonen wie Baerbock oder Habeck entlädt, Beispiel auch mit dieser Fähre, weil wir jetzt noch nicht genau wissen, wie das genau im Hintergrund vielleicht also orchestriert wurde. Aber woher kommt denn das, dass das so eine Dimension angenommen hat, also die zur Schaustellung von zumindest verbaler Aggression ist ja jetzt anscheinend nicht mehr so tabuisiert. Also wenn all das andersherum vor 40 Jahren passiert wäre, da wäre man ganz anders mit, also wäre der Staat ganz anders mit umgegangen. Also welche Änderung hat sich da, hat da stattgefunden?
Ich kann das mal an einem Beispiel schildern. Wir haben in vielen Ernährungsstudien festgestellt, sagen wir, die Ernährungsideale ändern sich ja. Und ne, dann gibt es viele Menschen, die sagen vegetarisch oder vegan. Und wir haben zwei Parallelbewegungen. Wir haben eine zunehmende Entkopplung von religiösen Gebundenheiten. Aber die Religiosität verlagert sich auf einmal in Alltagsbereiche, zum Beispiel unterschwellig in die Ernährung. Und auf einmal sind bestimmte Produkte, die man sich aneignet, sündig und andere sind heilig. Und dann ist man auf einmal dabei, sozusagen die Ernährungswirklichkeit, ne, in die teuflischen und in die himmlischen Produkte, die man doch geflissentlich konsumieren sollte, zu differenzieren. Und diejenigen, die sich an die himmlischen Produkte halten, tun das mitunter mit einem bevormundenden Missionarsgeist. Und das aktiviert dann eine Art Wertschätzungsproblematik. Also die Grundangst ist ja, wir wollen unsere Autonomie nicht verlieren. Die Menschen haben zum Beispiel die Corona-Maßnahmen zum Teil, das hat ja dann polarisiert, dass man, aber der Mundschutz war erstmal etwas, was als bevormundend erlebt wurde. Und die einen sagen, das ist absolut sinnvoll. Also wir hatten in unserer Corona-Forschung hatten wir immer drei Gruppen. Die einen sagten, ja, die Maßnahmen sind so gut und angemessen. Dann gab es ein kleines Drittel, was sagte, das ist viel zu wenig, wir müssen das wie in China machen, ne, sozusagen diktatorisch den Virus bekämpfen. Und das andere Drittel sagte, das ist nur eine Grippe, das können wir durchlaufen lassen. Also das polarisierte. Und diese Polarisierungen, ne, führen dazu, dass beide Extremgruppen auf einmal ihre Heiligen formulieren. Ne, das kann dann ein Herrn Drosten sein oder ein Herrn Streeck sein. Dann sind wir auf einmal in Glaubenskriegen und diese Glaubenskriege führen zu Wertschätzungsproblemen, weil die eine Gruppierung ja jetzt die Heiligkeit und das Bessere beansprucht und die Verhaltensweisen der anderen Gruppierung als teuflisch und zerstörerisch brandmarkt. Und das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft. Wir haben nicht mehr die Diskursräume, um die Vor- oder Nachteile bestimmter Verhaltensweisen auszudiskutieren. Nicht mehr die Räume, wo wir einen Perspektivwechsel eröffnen, wo wir auch verstehen, warum ist der so mit Doppel-S oder warum ist der so mit einfachem S, wie er ist, sondern wir sind sehr schnell dran, auch durch die sozialen Medien geschürt, Verhaltensweisen zu präferieren, beziehungsweise zu sagen, das geht gar nicht.
Ich habe eine Menge konservative Freunde und ich frage mich manchmal, warum sind die nicht nachhaltiger? Weil zum Beispiel, wenn ich davon rede, ich möchte nicht von anderen Nationen, ich möchte mich nicht in die Abhängigkeit anderer Nationen begeben, ja, aber ich fahre mit Sprit, der bei uns in keiner Weise vorkommt, während ich in diesem Land genug regenerative Energie erzeugen könnte, dass es wirklich reicht, wenn man es nur machen würde, ja, ich reg mich darüber auf, dass Windmühlen die Landschaft verschandeln als Konservativer. Aber mir ist es wurscht, dass Öltanker irgendwo eine Küste versauen und Deutschland hat Küsten. Wie kriegen wir denn, also ich verstehe manchmal nicht, also ich möchte manchmal ein Buch schreiben, das lautet Öko für Konservative, ja, um mal sozusagen deren Narrativ aufzugreifen und zu sagen, schau, eigentlich wollt ihr das Gleiche, ja, ist es nicht, also widersprechen Sie mir da oder würden Sie mir ein bisschen Recht geben, beziehungsweise wie können wir die für sowas begeistern? Also manchmal habe ich das Gefühl, die sind nur in der Opposition, weil sie halt in der Opposition sein wollen oder in so einer Gegenbewegung. Und natürlich bin ich in der Blase, das weiß ich schon. Ja.
Dass der Nachhaltigkeitswunsch psychologisch betrachtet zutiefst konservativ ist, damit habe ich ja gestartet. Also die Sehnsucht, dass die Welt, die sich ja erkennbar wandelt, dass die doch so bleibt, wie wir sie seit Kindertagen kennen, das ist ein großer Wunsch. Und bei dem Beispiel, ne, sollen wir uns abhängig machen von fremden Energiequellen, die wir langfristig nicht im Griff haben. Das ist gut und klug gedacht, aber das Auto hat ja mit Autonomie zu tun. Und erstmal soll das Auto laufen. Und erst wenn ich eine Vorstellung davon habe, dass das Auto auch ohne Benzin wunderbar laufen kann und dass wir auch eine vernünftige Infrastruktur haben, wo ich nicht ins Liegen bleiben oder in die Panne gerate, dann sind die Menschen dazu bereit. Das ist sicherlich immer das Problem dieser, ne, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Also die Menschen sind von der Natur aus schon selbstbezüglich und angesichts der Krisenwirklichkeit und der gefühlten Nachspielzeit steigert das den Egoismus und die Selbstbezüglichkeit. Wir haben vor einigen Jahren eine Studie gemacht für Fairtrade. Und da ging es um die Frage, kann Fairtrade damit argumentieren, dass wir auch Nachhaltigkeitsstandards einhalten, dass wir nachhaltig sind. Und dann, wir haben uns dann mit den Menschen darüber unterhalten, in zwei Stunden tiefen Interviews, wofür steht Fairtrade? Das ist ja so eine globale Gerechtigkeit, dass die Erntebauern auch vernünftig entlohnt werden. Und wofür steht Nachhaltigkeit? Und das verblüffende Ergebnis war, das ist diametral entgegengesetzt. Nachhaltigkeit ist konservativ, es dient vor allen Dingen mir, meine Welt soll erhalten bleiben und es ist sehr regional gedacht. Während Fairtrade global denkt, also die Leute sagen auch, erstmal ist wichtig, dass ich mich stabilisiere, was interessiert mich der Erntebauer in Nicaragua? Fairtrade ist nicht konservierend, sondern wandelnd, der Traum von einer gerechten, von einer besseren Welt. Und das ist nicht egoistisch, sondern altruistisch. Ich bin bereit, mehr zu zahlen, damit andere mehr haben. Und da sind wir bei dem großen Dilemma, das mit Nachhaltigkeit verbunden ist. Man spürt, die Leute sagen alle erstmal Ja zur Nachhaltigkeit, aber sie sind dann bei der selbstbezüglichen Nachhaltigkeit. Und die große Herausforderung ist es, wie können wir im Grunde genommen dieses Nachhaltigkeitsparadox auflösen und sag mal, diese konservierenden Wünsche, dass die Welt erhalten bleibt, verbinden mit der Bereitschaft, von einer neuen Welt zu träumen und das eigene Verhalten auch umzugestalten.
Stichwort konservativ. Wir haben in unseren Studien und interessanterweise kam Rewe mit der GfK zu einem ähnlichen Thema eigentlich immer stark dann am Ende uns auf die Jugend verlassen und die Jugend hochgehalten. Also haben gesagt, die Jugend trägt das Thema Nachhaltigkeit in den Mainstream, weil wir feststellen, dass dort nicht nur eine, natürlich nicht bei der Jugend pauschal, auch dort gibt es natürlich ganz starke dann auch soziodemografische Unterschiede, aber im Kern Aussagen, dass eine hohe Zustimmung zu nachhaltigem Konsum, individuelle Veränderungsbereitschaft und bis hin, dass Marktdaten ja auch zeigen, dass wirklich anders konsumiert wird, dass da also nicht nur ein Bekenntnis da ist, sondern sich das auch in anderem Verhalten manifestiert. Also der Anteil derjenigen, die kein Fleisch mehr essen, ist bei den Jüngeren besonders hoch, aber auch der nicht mehr Besitz eines Autos und viele andere Dinge, auch dass bestimmter Status, der mit Besitz verbunden ist, nicht mehr diese Rolle spielt. Und insofern sehr stark Hoffnung auch, das rein demografisch quasi das Thema dadurch noch mehr Rückenwind bekommt. Auf der anderen Seite haben wir interessanterweise in unserer letzten Studie jetzt festgestellt, besonders konsequent nachhaltige Menschen finden wir bei den Jungen. Wir finden sie aber auch bei den ganz Alten plötzlich Zustimmung, also die Großeltern, nicht so unsere hedonistisch 50-Jährigen, sondern die Großeltern, die irgendwie das Gefühl haben, sieht nicht so gut aus für die Jugend. Ist das, deckt sich das mit euren Erkenntnissen und ist es diese Jugend und Jugendbewegung, ist das auch vielleicht nur in unser aller Köpfe wegen Bewegungen wie Fridays for Future? Also wie ist da euer Blick und eure Erfahrung aus euren Interviews raus?
Also die Jugendbewegung kann natürlich neue Trends und neue Haltungen begründen. Das geht gar nicht anders. Das war bei der Grünen-Bewegung ähnlich. Sag mal, das Establishment ist immer festgefahren oder in der Betriebsblindheit gefangen. Große Bewegungen kommen dann entweder im Rentenalter, wenn man die innere Freiheit wieder hat, oder in der Jugendzeit mit jugendlichem Elan. Wir haben in unseren Studien festgestellt, gerade die Corona-Zeit hat dazu geführt, dass bestimmte Prozesse, die vorher schon da waren, dynamisiert worden sind. Also wir erleben seit Jahren eine Umkehrung des Erziehungsparadigmas. Also früher haben die Eltern ja ihre Kinder erzogen. So mit 14, 15 dreht sich das um. Jetzt erziehen die Kinder ihre Eltern. Ne? Verkehrserziehung, Reiseerziehung, Spracherziehung, Ernährungserziehung. Da können die Jugendlichen ein gewichtiges Wort mitspielen. Und da man in der Corona-Zeit, in den Lockdown-Phasen viel mehr Zeit in der Familie verbracht hatte, war sozusagen das familiäre Homeschooling, was von den Jugendlichen ausgeht, auch fruchtbar. Also ich erlebe das mitunter auch bei unseren Kunden, bei bestimmten Vorständen, wenn die Töchter in einem bestimmten Alter haben oder auch Jungs, dass sie auf einmal ihre ökologische Denkweise spezifizieren, dass sie mit einer ganz anderen Zuversicht an diese Themen rangehen. Also Jugend ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen aber auch konstatieren, das war aber auch bei den 68ern oder bei der Grünen-Bewegung so, wir reden über ein bürgerliches Milieu. Und es ist auch nicht so, dass alle im bürgerlichen Milieu da elanvoll und missionarisch zu Werke gehen. Wir haben im letzten Jahr eine Studie gemacht für die Freie Universität in Berlin zum Thema Nachhaltigkeit, die wir demnächst auch nochmal etwas ausführlicher vorstellen wollen. Da haben wir auch festgestellt, es gibt nicht nur den Typus des wütenden Wachrüttlers, den wir bei den jungen Leuten finden, sondern auch den Typus des naiven Nesthockers, der sich von Papa und Mama versorgen lassen will und der keine Verantwortung übernehmen will und sozusagen das gemachte Nest weiter bequem ausstaffiert haben will. Also auch eine gewisse Disparatheit geht von den Jugendlichen aus. Aber die Grundverwandlungsdynamik, die würde ich im jugendlichen Segment verorten. Aber wir sehen da auch, sagen wir mal, unterschiedliche Chancen. Also Fridays for Future war ja eine Bewegung, die sehr stark darauf gesetzt hat, dass das alle mitziehen. Also wenn wir uns mit jungen Aktivisten der Friday for Future Bewegung in tiefen Interviews unterhalten haben, klang immer als Ideal an, wir wollen gemeinsam Händchen halten mit unseren Eltern, Großeltern und Lehrern demonstrieren. Also es sollte nicht zum Zerwürfnis kommen, sondern wirklich gemeinsam was gemacht werden. Und wenn wir dann weitergefragt haben, sagten uns die jungen Leute, ja, wir starten ja nur einen Weckruf. Die Verantwortung haben die Erwachsenen und die Macht, was zu ändern. Und wenn wir dann mit den Erwachsenen geredet haben, sagten die uns, ja, wir sind froh, dass da eine Jugend heranwächst, die jetzt Verantwortung übernimmt. Und wenn die mal an der Macht sind, dann werden die es ändern. Das heißt, wir hatten da eine Art Betroffenheitssymbiose, die aber rundum einträglich war.
Aber ein Verantwortungsvakuum quasi dann auch, ne?
Ja, das war eine Verantwortungsdelegation, die da stattfand. Von daher war es folgerichtig, dass die Aktionen sich jetzt weiter radikalisieren, um sozusagen aus dieser Symbiose ein bisschen auch rauszukommen. Und das machen ja die letzte Generation, die aktuellen Klimaaktivisten, die geraten an der Stelle wieder ein anderes Problem, das wieder mit den Ängsten zu tun hat, die ich eben beschrieben habe. Diese Klimaaktionen schaffen zwar eine große Aufmerksamkeit, aber sie aktivieren erstmal zwei Grundängste, nämlich erstmal die Angst vor der Ohnmacht, vor dem Autonomieverlust, weil an der Klebefront geht es nicht weiter, da stecke ich fest. Und sie schüren die Angst vor der gesellschaftlichen Entzweiung, weil an der Klebefront ist ein wüstes Gegeneinander, da prallen sozusagen die gesellschaftlichen Wirklichkeiten aufeinander. Und man ist sozusagen mit seinen Autonomieverlustängsten und seinen Entzweiungsängsten beschäftigt, dass das symbolische Thema Klimawandel für die Leute erstmal überhaupt nicht ins Bewusstsein rückt. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, gegenüber diesen komplexen Problemen des Klimawandels ist der festgeklebte Aktivist ein Problem, was sich buchstäblich im doppelten Sinne leicht lösen lässt.
Sehr schön vom Wortspiel her. Wenn ich mir jetzt viele Ihrer Aussagen in Erinnerung rufe, dann habe ich irgendwie so ein Bild plötzlich vor Augen, wo ich sage, okay, die Klimakleber sind eigentlich von dem Egoismus getrieben, die Welt so zu erhalten, wie sie ist, in dem Klima, das wir jetzt haben. Und bitte, das soll sich nicht verändern.
Dann die Klimakleber, ich glaube, die denken weiter. Die wollen wachrütteln, ja. Und die sind auch bereit. Sie leisten ja auch einen Verzicht. Ne? Also klar, das Kleben hat was Entlarvendes, weil viele an ihren alten Vorstellungen kleben. Sie wollen hocken bleiben, sie wollen in den alten Verhältnissen sitzen bleiben. Aber die Klimakleber riskieren ja auch was. Also das ist ja anders als bei Fridays for Future, wo man sozusagen in der Freistunde, die der Lehrer offeriert hat, gemeinsam demonstrieren ging. Die werden ja zum Teil auch strafverfolgt. Ich kritisiere ja nur die Symbolik der Aktionen. Aber dass man diesen schunkelnden Konsens durchbricht, ist sicherlich eine richtige Entwicklung, weil sonst würde das wieder diffundieren.
Sehen Sie da irgendwelche Parallelen zu zum Beispiel den Bauernprotesten der letzten Zeit, wo man auch was blockiert, wo man auch möchte, dass was beibehalten wird?
Ich glaube, die Bauernproteste zeigen natürlich die schwelende Wut, die angesichts von Erschöpfung und Ohnmacht in der Gesellschaft ist. Sie zeigen aber auch die Wertschätzungsproblematik, dass gerade die Bauern das Gefühl haben, warum sollen wir jetzt die Zeche zahlen, wenn der Staat sich verkalkuliert hat. Also ich glaube, wenn es darum geht, 60 Milliarden zu sparen, wäre der bessere Weg zu sagen, alle müssen jetzt 3,5% oder 4% sparen, egal welches Ministerium, welches Ressort, das müssen wir kollektiv stemmen. Und dann kann man immer noch überlegen, ob man hier und da nachbessert oder etwas abschwächt, um Härten zu vermeiden. Aber zu sagen, wir greifen uns jetzt eine bestimmte Gruppe raus und die soll jetzt die Wandlungskosten oder die Sparmaßnahmen tragen, das verschärft schwelende Wertschätzungskonflikte, die wir in der Gesellschaft haben. Und alle, die sich sozusagen auch nicht gesehen und gewertschätzt fühlen, solidarisieren sich gerade mit den Bauern.
Wer fühlt sich denn Ihrer Erfahrung oder Ihrer Einsicht nach nicht gewertschätzt?
Also das geht mittlerweile so quer durch die Gesellschaft, weil uns so die einigende Erzählung fehlt. Also ne, im konservativen Milieu, ne, fühlen sich viele nicht gesehen und gewertschätzt, weil sie das Gefühl haben, das, was ihr Leben oder ihr Genuss immer wieder geprägt hat, ne, ob das nun Fleisch war, ne, Alkohol, Zigaretten, die Grillwurst, die man am Abendhimmel verkokelte oder der Diesel, all das steht auf einmal so auf dem Index. Und diejenigen, die sich engagieren, fühlen sich häufig auch angegriffen und nicht gewertschätzt. Das ist ein großes Problem. Wir haben als Gesellschaft so unsere Streitkultur verloren. Der Streit ist ja ein Versuch, nicht nur unterschiedliche Positionen kenntlich zu machen, sondern der Streit schafft durch den Perspektivwechsel auch immer Verständnis für den anderen und eine Bereitschaft zum Kompromiss. Und wir sind eigentlich in der Merkel-Ära in eine Situation reingeraten, wo wir alles an eine gute überparteiliche Mutter delegiert haben und die sollte alternativlos uns regieren und das Land bestellen. Und das hat uns auf der einen Seite viel Aufwand erspart, hat aber auf der anderen Seite dazu geführt, dass wir verlernt haben zu streiten. Und so sind wir in der Situation, wo jeder, wenn er so merkt, es gibt andere Meinungen, das nicht als gottgegeben oder natürlich hinnimmt, sondern als persönlichen Angriff und Entwertung.
Aber ich frage jetzt mal ganz blöd und platt und pragmatisch, was können wir denn machen? Brauchen wir mehr Fernsehshows? Brauchen wir Straßendiskussionen? Brauchen wir in jeder Ecke Bierkästen, wo Leute mal sich draufstellen und mal ihre Meinung sagen und die anderen haben mal jetzt 10 Minuten zuzuhören und dann dürfen andere drauf? Also wie kann man das irgendwie aktivieren, dass wir wieder in so einen Diskurs reinkommen?
Ja, ich bin ganz zuversichtlich, wir haben dieses Jahr eine EM. Das schafft auch immer wieder Begegnungsräume, wo unterschiedliche Milieus in Kneipen, in Public Viewing zusammenkommen und sich auch mal unterhalten. Und das ist ja eine viel bessere Kommunikation, als wenn wir nur die Giftpfeile im Internet oder in den sozialen Medien absenden. Ich bin seit ein paar Jahren ein Verfechter des sozialen Pflichtjahrs. Auch das kann gesellschaftliches Bewusstsein verändern, weil wir junge Leute, so wie früher bei den Lehr- und Wanderjahren, in die Fremde schicken. Die geraten mal aus ihrer Blase heraus. Sie kommen in Kontexte, in Arbeits-, in Wirklichkeitszusammenhänge, wo ganz andere Menschen, wo ganz andere Milieus sind. Und das verteut auch wieder ein Land und eine Republik. Und diese Erfahrung, mal ein Jahr lang mit Wildfremden und anderen Menschen zusammenzuleben und zusammenzuarbeiten, ist eine Grundschule in Toleranz. Und das ist hier ein großes Problem unserer individualisierten Gesellschaft, dass alle in ihren Schollen und in ihren Internetblasen sitzen und nur noch argwöhnisch wachen, ob irgendetwas da verlautbart wird, was nicht hundertprozentig ihrer Hermetik und ihrer Meinung entspricht.
Subjektiv habe ich das Gefühl, dass Atomkraftbefürworter, Sonnenenergiegegner, Corona-Verschwörungstheoretiker und extreme Rechte sich irgendwie in einer Ecke befinden. Bilde ich mir das nur ein? Gibt es da einen gemeinsamen psychologischen Nenner? Also das Gegenteil. Bilde ich mir das nur ein oder gibt es da tatsächlich einen gemeinsamen psychologischen Nenner? Ist das wirklich so?
Ja, also ich habe das Gefühl, auch die Impfgegner, das ist wie, also wir reden von einer, manchmal spaltet sich die Gesellschaft entlang verschiedener Achsen, aber hier hat man das Gefühl, gibt es schon inzwischen wie eine stabile eine Achse. Ist das so?
Also es gibt dann sicherlich einiges dagegen, was von so Verschwörungserzählungen auch verteut wird, ne? Dass man die Menschen entmündigt und was auch immer. Und da gibt es natürlich bestimmte symbolische Akte wie das Impfen, wo man das als Eingriff in die persönliche Unversehrtheit sieht und gar nicht als Möglichkeit erlebt, sich zu wappnen und sich sozusagen fit zu machen gegen Krankheitserreger.
Das Edelmann Trust Barometer 2023 sagt, dass auf der einen Seite Menschen tatsächlich, und wir beklagen seit vielen Jahren ja eigentlich den Verlust von Vertrauen in Marken und Unternehmen, aber sieht, dass Menschen gerade mehr Vertrauen in Unternehmen haben, aber immer weniger zu Politik und Medien. Auch ihr habt ja immer wieder den Rückgang des Vertrauens in klassische Institutionen vermerkt. Woran liegt das und was können wir tun, um diesen Vertrauensverlust wiederherzustellen? Weil den brauchen wir ja, wenn wir all die Themen angehen wollen.
Also ich kann das bestätigen, wenn man auf die Wirtschaft blickt. Also die meisten Menschen arbeiten ja in wirtschaftlichen Zusammenhängen und sie erleben da auf der einen Seite in der Regel eine gemeinsame Vision oder eine gemeinsame Mission, wofür arbeiten wir, welche Ziele haben wir. Also man ist nicht in diesem Vakuum und man erlebt auch, dass unterschiedliche Menschen an diesem Werk gemeinsam partizipieren. Also dieses kollektive Moment, aha, es gibt eine klare Richtung und dafür sind wir bereit, uns anzustrengen und wir merken auch, die anderen ziehen mit. Und in der Regel oder im Idealfall kriege ich auch noch für das, was ich tue, eine Wertschätzung und einen Lohn. Und das schafft Vertrauen. Bei der Regierung ist es im Moment so, dass die Ampel, die ist ja nicht streitbar, sondern eher zänkig. Und Zank ist was anderes als Streit. Bei Zank geht es darum, eine Bitternis abzureagieren, abzusorgen. Zank ist destruktiv, zerstörerisch. Streit ist letztendlich immer wieder produktiv. Und dadurch, dass die Ampel eher als zänkig erlebt wird, entsteht ja nicht der große Masterplan, die große Vision, das ist das gemeinsame Ziel, was wir jetzt gemeinsam auch als sinnvoll erachten, wo wir auch bereit sind, einen Verzicht zu leisten. Und wenn das Ziel und der Sinn der Maßnahmen nicht gesehen wird, dann entsteht Misstrauen. Wir haben im letzten Jahr eine andere Situation gehabt, da war noch viel mehr Vertrauen, da hatten wir aber die Energiekrise und die Energiekrise führte zu einem Ziel. Wir müssen verhindern, dass wir im Kalten sitzen, dass es ein Blackout ist. Und jeder hat akzeptiert, dass man gemeinsam einen Beitrag leisten muss, ne? Dass man gemeinsam die Heizung runterdrehen muss. Jeder hat das Gefühl, er hat den starken Arm, um an der Armatur oder am Drehknopf sozusagen was zu verändern. Und das hat am Ende dazu geführt, dass wir 2022, 2023 in dem Winter kollektiv über 20% Energie eingespart haben. Und die Menschen waren auch stolz auf diese kollektive Leistung. Aber das ist von den Regierenden auch gar nicht, sagen wir mal, richtig gefeiert oder gewürdigt worden, weil man wusste dann am Ende gar nicht, war es unsere Leistung, waren es die LNG-Terminals, war es der milde Winter. Und in dem Moment, wo die Regierenden klar machen, was die Herausforderung ist, also ich glaube, es ist auch wichtig, Olaf Scholz versucht immer noch in märkischer Manier die Wirklichkeit zu wattieren und den Menschen das Gefühl zu geben, das wird dich alles nicht tangieren, du wirst den Wandel nicht spüren. Er ruft die Zeitenwende aus, proklamiert aber gleichzeitig den Doppelwumms, der eigentlich das Gegenteil ist. Und der sagt, es bleibt alles durch den Doppelwumm so, wie es ist. Und wir sind eigentlich in einer Situation, wo die Menschen ja spüren, dass die Welt krisenhaft ist. Und sie bräuchten jetzt mal eine klare Ansage, ja, es kommen schwere Zeiten und wir müssen gemeinsam was verändern. Und erst wenn sozusagen das auch mal klar offengelegt wird, entsteht eine Bereitschaft, da auch mitzuwirken.
Das finde ich super spannenden Punkt, weil ich meine, die schlechte Kommunikation der Regierung wird ja oft beklagt, ne? Das Zänkische einerseits und diese Kakophonie. Ich fand da wirklich spannend bei der von dir gerade angesprochenen Krise. Was haben wir Angst gehabt in diesem Winter, dass es irgendwie kalt in unseren Wohnstuben wird? Und dann haben wir, finde ich ja einerseits wirklich durch ein gutes Krisenmanagement der Regierung und mit welcher Geschwindigkeit auf einmal dieses Land, das ja ansonsten an vielen Stellen so dysfunktional wirkt, mit der schlechten Infrastruktur etc., kriegt auf einmal in Windeseile LNG-Terminals hin und wir als Gesellschaft schaffen es gemeinsam, so viel Energie zu sparen. Das heißt eigentlich ja eine doppelte Chance, etwas abzufeiern. Also Unternehmen in ihrer Kommunikation feiern ihre Erfolge immer ab, wenn sie sich für Nachhaltigkeit anstrengen. Und dann habe ich mich gefragt, woran liegt es eigentlich an den Medien oder an der Politik, dass wir über das Problem, um Gottes Willen, wir haben über die hohen Preise berichtet, wir haben über die drohende Kälte berichtet. Und als dann die Probleme gelöst wurden, war es gefühlt immer nur eine Randnotiz. Also haben wir da auch kommunikativ was ausgelassen oder wie schaust du da?
Ja, man muss das dann auch feiern. Also da kann man zu Recht stolz sein, sowohl was das Regierungshandeln, also die Entschiedenheit, wie sozusagen auch Bauvorhaben dann umgesetzt wurden, aber andererseits die Bereitschaft eines sehr großen Teils der Bürger da auch zu sparen und mitzuwirken. Und daran kann sich so ein Land auch wieder aufrichten, aber leider ist das kommunikativ nicht in dem Maße gewürdigt worden.
Wenn ich das so ein bisschen höre, dann habe ich so das Gefühl, vielleicht sollten wir sozusagen das Land unternehmerischer strukturieren, so mit einem Mission Statement und einer Vision, wo wir irgendwie hinwollen und so. Kann es sein, das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass wir uns deswegen damit schwer tun, weil wir hier mal zwei große Masterpläne hatten, nämlich das Dritte Reich und die SED, der sozialistische Staat, und dass wir deswegen uns jetzt schwer damit tun, zu sagen, nee, wir brauchen einen Plan, an den sich alle mal halten und in diese Richtung gehen wir jetzt. Natürlich diskutierend, ob der Weg jederzeit diskutierend, ob dieser Weg noch der richtige ist. Ist das vielleicht, also ist die Historie die Ursache, warum wir uns damit so schwer tun oder tun sich alle anderen genauso schwer damit?
Also wir haben sicherlich eine Visionshemmung. Helmut Schmidt hat ja auch mal gesagt, wer Visionen hat, muss zum Arzt. Ja. Das hängt sicherlich mit den verheerenden Allmachtsvisionen zusammen, die wir in im Dritten Reich hatten, im vorletzten Jahrhundert sozusagen. Dennoch, wenn man so auf die Geschichte der Bundesrepublik zurückblickt, es gab ja immer wieder kollektive Träume. Wir wollen wieder als Gesellschaft trotz der Verbrechen im Dritten Reich anerkannt werden. Wir wollen wieder ein Wirtschaftswunder zusammenbrechen. Wir wollen dann in den 70er Jahren, wir streiten für mehr Offenheit, für Freiheit und auch sexuelle Befreiung. Also es gab ja immer tragende Bilder bis hin zur Wiedervereinigung, wo man das Gefühl hat, aha, das ist ein gemeinsamer Traum, der die Menschen verlötet. Und ein großes Problem ist, dass wir im Moment keinen gemeinsamen Traum haben, sondern, da bin ich wieder bei der Nachspielzeit, jeder ist in seiner Selbstbezüglichkeit und spielt egoistisch auf Halten.
Jetzt sind wir bei den ganz großen Fragen gewesen, Land, Nation und wie können wir das auf die Reihe kriegen. Ich frage auch mal ganz konkret, wenn Sie so sehen, wie Unternehmen nachhaltige Attribute ihrer Produkte oder Dienstleistungen irgendwie bewerben, finden Sie das klug? Machen die das gut? Oder fällt Ihnen da was ein, wo Sie sagen, boah, das war mal richtig raffiniert? Wie ist da Ihr Blick drauf?
Ja, ich hatte ja eingangs schon mal über den Frosch gesprochen und ich glaube, nachhaltiges Verhalten funktioniert erstmal, wenn ich das Gefühl habe, ich komme in die Selbstwirksamkeit. Ne? Also beim Putzen spüre ich mich als selbstwirksam, aber auch in der Energiekrise, die ich eben beschrieben habe, da hatte ich den starken Arm, um am Thermostat oder an der Armatur zu drehen. Das schafft Selbstwirksamkeit. Und wenn ich dabei noch das Gefühl habe, einen persönlichen und einen gesellschaftlichen Mehrwert zu leisten, dann bin ich bereit. Also es braucht im Grunde genommen, ne, es braucht eine niedrige Eintrittsschwelle. Ich darf die Anforderungen nicht zu hoch hängen. Ne? Dann, wenn ich es dann tue, muss ich das Gefühl haben, aha, ich erlebe mich Selbstwirksamkeit in dieser nachhaltigen Tätigkeit. Und ich habe auch einen sekundären Gewinn, der auch dem großen Ganzen zugutekommt. Also diese drei Faktoren, die dynamisieren nachhaltiges Verhalten.
Wenn wir mal einen Blick in die Zukunft werfen, jetzt so ein bisschen zum Schluss. Wie, glauben Sie, werden wir in Zukunft mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen? Sowohl in sowas wie Nachhaltigkeitskommunikation, aber auch als Individuen und als Gesellschaft.
Also die gute Nachricht war, dass Nachhaltigkeit, gerade weil es in einer Welt, die sich wandelt, mit einem Versprechen verbunden ist, dass die Welt weiter existieren wird und dass vieles von dem erhalten wird, was uns lieb und teuer ist. Und die Problematik oder die Kröte, die man dabei schlucken muss, man kann die Welt nur erhalten, indem man sich mit der Welt auch verändert. Und da haben wir ja gerade drüber gesprochen, diese Veränderungsimpulse, die brauchen große Erzählungen, die brauchen das Gefühl von Selbstwirksamkeit, die brauchen erstmal, ne, die Möglichkeit, dass ich ohne große Barrieren in die Lage versetzt werde, diesen Schritt auch gehen zu können.
Dann nehme ich mit, Selbstwirksamkeit ist sozusagen einer der großen Schlüssel, die wir da irgendwie aktivieren müssen, so primär. Dann danke ich dir an der Stelle, dass du hier heute bei uns warst, mit uns gesprochen hast. Ich persönlich hatte wahnsinnig viele Einsichten, habe ein paar Dinge jetzt mal ganz anders gesehen und auch ganz anders verstanden. Danke einfach für die vielen Informationen und dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
Ja, Maike, Andreas, Dank an euch. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ihr habt mich da gut durch die knappe Stunde geführt.
Und damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Linkt oder abonniert doch einfach mal Grüne Wiese, der Podcast von Same Consulting bei Utopia. Und wenn ihr Lust habt, dann gebt uns doch bitte auch eine gute Bewertung. Noch mehr Infos findet ihr natürlich in den Shownotes oder im Same Newsletter auf SAIM, also same.de/newsletter. Und danke nochmal, dass ihr da wart.
Grüne Wiese, der Podcast von Same Consulting bei Utopia. Euer monatlicher Einblick in nachhaltiges Unternehmertum.